HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Glückwunsch zum Höhenflug. Bayern, Hessen.
Wir haben die Aufgabe, ins Zentrum der Demokratie zu rücken. Und es ist ohne Frage eine neue Rolle für uns. Aber eine, die wir suchen und die wir haben wollen.
Uns haben Menschen gewählt, die noch nie auch nur auf die Idee gekommen wären, Bündnis 90 Die Grünen zu wählen.
Zweite politische Kraft im Land, jedenfalls in Umfragen, gehypt als neue Mitte.
Also da können wir alle jetzt wieder in die Tüte atmen und runterkommen.
Wir haben ein paar Sachen nicht falsch gemacht, würde ich mal denken. Und zusammen gibt es dann eine Art Vertrauensvorschuss für uns.
Das war Wahnsinn, liebe Freundinnen und Freunde.
Liebe Leute, im Herbst ist Wahlkampf in Thüringen und dann am 27.10. Wahl in Thüringen. Wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird.
Also was wäre Ihnen denn lieber? Ein rassistischer Tierschützer mit einem sehr kleinen ökologischen Fußabdruck oder ein super liberaler Mensch, der Flüchtlinge aufnimmt und dann in seinem Privatjet mit denen um die Welt fliegt?
Dann nehme ich den Privatjet.
Was für ein Gegacker. Mehr als 30 Jahre lang haben die Grünen sich mit einem anscheinend unlösbaren Problem geplagt. Wie wirken wir jung, bewegt und progressiv und zugleich seriös, koalitionsfähig und verantwortungsvoll? Und jetzt, zack, klappt das einfach so. Robert Habeck kann an einem Tag mit Enteignungen kokettieren, am nächsten plaudert er staatsmännisch über Europa. Seine Beliebtheit steigt in jedem Fall auf kanzlerhafte Traumwerte. Winfried Kretschmann kann Baden-Württemberg als bester CDU-Ministerpräsident aller Zeiten regieren, während die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer den Bürger mit radikalen Forderungen zur Rettung des Klimas traktiert. Das wird kaum als Widerspruch wahrgenommen, sondern eher als hochintegratives Spektrum einer kommenden Volkspartei. Wobei die Begeisterung im Volk nicht unbedingt gleichmäßig verteilt ist, die Grünen sind eindeutig eine Partei der Besserverdienenden und Gebildeten, vor allem im Westen. Nicht-Sympathisanten nehmen sie deswegen auch als eine Art FDP mit Moral wahr. Strenge Buß- und Verzichtprediger, solange daraus keine Politik werden muss, in der Regierung dann aber in jede Richtung biegsam. Und so ist gerade vor Ostern die Frage erlaubt, ist das grüne Wunder echt oder muss man da einfach dran glauben? Wenn der Habeck dreimal kräht, ein Donnerstag den Grünen, haben wir die Sendung heute überschrieben und lassen erst einmal den Satiriker Florian Schröder zu Wort kommen, der Meinung ist, den Grünen gehöre die Zukunft.
2019 wird das Jahr der Grünen. Problem nur, der Chef Robert Habeck hat nicht so viel Zeit. Er muss täglich den Drei-Tage-Bart mehrere Stunden in Form bringen und die Haare schön machen. Und was kostet mehr Zeit, als den Zustand nach dem Aufstehen künstlich vor dem Spiegel wiederherzustellen? Anschließend folgt ein mehrstündiges Fotoshooting für das Cover der Landlust, dann wird ein paar Tage nachgedacht, ein Blog geschrieben und dann das erste grüne Kabinett vorbereitet, falls es zu Neuwahlen kommen sollte. Aber auch darüber muss Habeck zunächst mehrere Tage nachdenken, um anschließend doch zu würfeln. Das Ergebnis? Er wird Bundeskanzler und Außenminister in Personalunion, aber nur für Frankreich und die USA. Klar, er ist der Einzige, der es äußerlich mit Macron aufnehmen kann und gleichzeitig Trump neidisch machen kann. Wenn er sich dann auch noch eine Grünweste anzieht beim Besuch in Paris, hat er endgültig gewonnen. Toni Hofreiter und Renate Künast werden Minister für gute Laune. Nebenbei macht sie noch das Innenministerium flott und weist auch mal Deutsche aus, die sich daneben benehmen, nach Sachsen zum Beispiel. Und Toni Hofreiter wird Minister für Umwelt, Naturschutz und Polkappen. Cem Özdemir, Außenminister, aber nur für die Türkei, damit alle ein bisschen Spaß haben, wenn er auf Erdogan trifft. Claudia Roth macht Habeck zur Ministerin für Emotionen, Gewissen und alles, was bunt ist. Winfried Kretschmann wird Integrationsminister und hilft dabei, dass die Horden von männlichen Schwaben, die jedes Jahr aufs Neue in anderen Bundesländern einwandern, irgendwie zurückgehalten werden. Und dann gibt's auch noch den Bundespräsidenten zu besetzen. Dafür wird Robert Habeck Joschka Fischer gewinnen. Wenn dann so ein Lindner wieder eine Jamaika-Koalition platzen lassen will, geht's richtig ab. Dann wird es heißen:
Pass mal auf, du kleiner Pisa, jetzt wird regiert und nicht widersprochen. Und wenn du nicht mitmachst, gibt's richtig auf den Sack. Hast du mich verstanden?
Und am Ende des Tages sah Robert Habeck, dass es gut war, legte sich hin und träumte davon, wie er Bundeskanzler sein würde.
Ein Donnerstag den Grünen am grünen Donnerstag. Sie hören HR2, der Tag. Wie kommt es, dass die 79-jährige Friseurin von Claudia Roth auf Robert Habeck abfährt? Und Habecks Schulfreund Christian Dittmann sagt, er wisse sein Potenzial als Schnellchecker und Gutausseher einzusetzen, aber Zitat, er sei kein Arsch. Habeck ist der neue Panda-Bär der Grünen, sagt Kurt Kistes in der Süddeutschen Zeitung. Er sei Popstar, Schriftsteller, war mal Theatermacher. Heute sei er auch der Talkshow-König. Aber es gibt auch ein Aber, schreibt Constanze von Bullion, Politikredakteurin im Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Sie waren mit ihm unterwegs im Osten für einige Tage, sind mit ihm Zug gefahren. War es anregend, aufregend?
Also langweilig wird es mit Robert Habeck eigentlich nie. Ich muss sagen, ich fand das eine interessante Reise.
Robert Habeck ist ein Ausnahmepolitiker, ein Supertalent, konstatieren Sie unter anderem in Ihrem Artikel. Nach dieser Bahnfahrt, nach dieser Zeit, gemeinsamen Zeit, können Sie vielleicht ein bisschen genauer sagen, was Sie damit meinen?
Also mich hat an Robert Habeck interessiert, er wird ja wahnsinnig gehypt. Die Leute mögen ihn wirklich sehr gern. Andere Parteien kämpfen inzwischen sehr, weil sie solche Spitzenleute eigentlich nicht vorweisen können. Und mich hat natürlich schon auch interessiert, was steckt denn hinter dieser Fassade, die so vielen Leuten gefällt.
Und haben Sie es rausgekriegt, was dahinter steckt?
Naja, also so richtig findet man sowas natürlich nie raus. Aber ich glaube, es gibt da hinter dem sehr... Robert Habeck kommt den Leuten ja sehr nah und ist eigentlich immer ein sehr kumpelhafter Typ. Und man kann sich unheimlich unkompliziert tagelang mit ihm unterhalten, bei solchen Reisen auch. Und trotzdem gibt es, glaube ich, auch einen Teil von ihm, der eher verschlossen ist, den er verbirgt und wo er durchaus, glaube ich, nicht nur zurückgezogen, sondern auch mal ungemütlich werden kann.
Fest steht, man kann sich offenbar quer durchs politische Berlin fragen, der Mann ist total beliebt. Franz Müntefering, den Sie in einem Artikel zitieren, hat gesagt, er sei unideologisch, das heißt, er kommt auch in sozialdemokratischen Milieus an. Was mögen die denn alle so an dem?
Also ich glaube, die große Kunstfertigkeit bei Robert Habeck ist, dass er den Leuten, und zwar in ganz verschiedenen Gesellschaftsgruppierungen und Parteien, immer das Gefühl gibt, ich bin einer von euch. Der ist nie fremd irgendwo. Der hat das Talent, den Leuten, er redet ihnen, ich will nicht sagen, er redet ihnen nach dem Mund, aber er weiß ziemlich genau, was ankommt bei seinem jeweiligen Publikum. Und er hat halt nicht so eine steife Politikersprache, vielleicht auch, weil er Schriftsteller ist und vermeidet so diese üblichen Floskeln und irgendwie denken ganz verschiedene Leute komischerweise, ach, der ist ja eigentlich wie wir.
Aber Schriftsteller will er heute nicht mehr sein, nicht?
Nee, irgendwie will er nicht mehr Schriftsteller sein, hat er mir auch erzählt. Dem geht das irgendwie total auf die Nerven, dass er überall steht, der Schriftsteller Robert Habeck. Ich glaube, er möchte jetzt ein richtig wichtiger Politiker werden.
Und Schriftsteller ist dann nicht so wichtig wie Politiker. Gut. Claudia Roth hat neben dem Satz, dass ihre 79-jährige Friseurin den Habeck so gerne mag, sich auch gefragt, ob der wohl genug Kanten hat für die Machtkämpfe, die auf die Grünen zukommen. Das sei noch nicht ganz ausgemacht. Hat er Kanten und kann er Kante zeigen?
Das muss er ehrlich gesagt politisch noch beweisen. Ich bin sicher, dass er das im Persönlichen kann. Mir haben auch Leute gesagt, dass er manchmal ziemlich zornig und hart auch reagieren kann, wenn er sich ärgert. Im Politischen hat er das noch nicht beweisen müssen. Die Grünen schwimmen ja gerade auf einer enormen Verwöhn- und Zuspruchswelle. Und je näher die nächste Bundestagswahl kommt, desto schwieriger wird es aber für die Grünen werden, weil die werden natürlich hart angegriffen werden und es wird auch Robert Habeck härter angegriffen werden als jetzt. Und da muss er sich noch beweisen, ob er das auch noch so locker dann abfedern kann wie jetzt.
Sie haben gerade eben gesagt, das ist eigentlich einer, der mit allen kann, ohne dass er jemand ist, der sich anbiedert. Wird er manchmal auch als ein bisschen zu leicht befunden?
Ja, ich glaube, viele Leute ahnen, das ist mir auch in vielen Gesprächen über ihn, die ich geführt habe, immer wieder thematisiert worden und zwar ziemlich bald. Alle sagen, ach, der ist ja unheimlich sympathisch und nett, aber irgendwie frage ich mich, was dahinter steckt. Also es gibt bei vielen Leuten so ein fast instinkthaftes Gefühl, dass sie so das Gefühl haben, naja, der ist ja so gefällig, das kann ja irgendwie alles gar nicht wahr sein. Und ich glaube, das weiß er selber auch und das macht ihm vielleicht auch manchmal ein bisschen zu schaffen.
Und so ab und zu haut er dann mal so richtig was raus, wofür er sich dann nachträglich wieder entschuldigt. Er will Immobilienfirmen enteignen und Thüringen zu einem demokratischen Land machen. Das kam nicht ganz so gut an. Aber wie kommen solche Äußerungen zustande? Steckt da zu viel Hybris dahinter? Zu viel Ego? Niemand, der ihm den Spiegel vorhält?
Also ich glaube, die Geschichte in Thüringen, die ist in großer Hetze entstanden. Irgendwie zwischen drei Wahlkampfterminen kam da so ein Team von den Thüringer Grünen mit so einer kleinen Kamera oder sogar Handykamera und haben ihm gebeten, irgendwie irgendeinen Spruch zu sagen. Da hat er irgendwas rausgehauen. Das haben dann die Thüringer irgendwie nicht mehr genau angeguckt und selber, bevor sie es veröffentlicht haben, irgendwie nicht mehr so richtig geschnallt eigentlich, was er da für Blödsinn geredet hat. Das ist eine andere Geschichte, glaube ich, als die mit den Enteignungen. Das hat er sich, glaube ich, sehr genau überlegt.
Nach jüngsten Umfragen meinen die Menschen, er könne auch Kanzler, was noch ziemlich unwahrscheinlich ist, aber immerhin. Sehen Sie das auch so?
Nee, also bevor die Grünen an der CDU vorbeikommen bei der nächsten Bundestagswahl, da muss noch viel passieren. Das sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht. Und ich glaube auch, dass Robert Habeck aufpassen muss. Auch er ist vor Eitelkeit nicht gefeit, dass er irgendwann anfängt, so einen Käse selber zu glauben.
Sie haben in Ihrem Artikel nach der Bahnfahrt, nach diesem Zusammensein mit ihm geschrieben, mit der Habeck-Betrachtung sei es wie mit einem süßen Getränk. Irgendwann würden sich die Leute nach Saurem sehnen. Das heißt in Habecks Fall nach einem Verriss oder zumindest nach einem Aber. Wo ist denn bei Ihnen das Aber, Frau von Bouillon?
Ja, also ich warte eigentlich auch noch so ein bisschen darauf, dass Robert Habeck sich so richtig politisch auch anlegt mit seinen Mitbewerbern, also nicht in seiner Partei, sondern vor allen Dingen in anderen Parteien. Es gab hin und wieder kontroverse Sachen, die er gesagt hat, aber so die richtig harten Auseinandersetzungen, die meidet er eigentlich, was ja auch an seiner sehr weichen Art zu reden liegt. Und er mag also nicht, wenn man so kriegerische Sprachbilder benutzt. Und es ist immer alles sehr freundlich. Aber ich glaube, mit Freundlichkeit allein in der Politik ist es nicht getan. Und vor allen Dingen dann nicht, wenn man als doch eine kleine Partei so viel Macht will, wie die Grünen es jetzt anstreben.
Und andere sagen ja auch von ihm, er könne richtig wütend werden, ne?
Ich glaube, er kann ziemlich ausrasten. Ich war da nie dabei. Man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat das selber in einem Interview mit mir auch mal sehr offen zugegeben. Also das gehört auch zu Robert Habeck. Er scheut dann auch keine Selbstkritik, er verheimlicht das nicht. Aber mehrere Politiker, die sowas mal erlebt haben, haben gesagt, das war schon ziemlich krass.
Konstanze von Bouillon, danke für Ihre Zeit. Für die literarischen Ornamente haben heute die Tagkollegen keine Mühen gescheut, selbst gedichtet, nach Vorlagen alter Klassiker aus der deutschen Lyrik, die sie neu aufgelegt haben. Hier kommt Rainer Dachselt mit einer leichten Verfremdung der Goethe-Ballade Der Fischer.
Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, der Fischer saß daran, zählte sein Kleingeld ruhevoll, kühl bis ans Herz hinan. Und wie er sitzt und wie er lauscht, teilt sich die Flut empor. Aus dem bewegten Wasser rauscht ein feuchtes Weib hervor. Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: Ich bin's, deine Partei. Mir geht's so gut wie nie zuvor. Nur du bist nicht dabei. Ach, wüsstest du, wie schön das ist. Wir schwimmen hier im Glück. Steig doch herunter, wie du bist, und kehr zu uns zurück. Wird dir da nicht im Herzen warm? Ein Wunder ist vollbracht. Realo, Fundi, Arm in Arm spazieren wir zur Macht. Lockt dich der grüne Himmel nicht, der uns auf Erden naht? Wie wär's mit deinem Angesicht nochmal auf dem Plakat? Das Wasser rauscht. Das Wasser schwoll, netzt ihm den nackten Fuß. Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll wie von der liebsten Gruß. Er sprach: Dann will ich Kanzler sein. Sie sprach: Wie soll das gehen? Den macht uns doch der Robert schon. Da ging der Fischer stumm davon und ward nicht mehr gesehen.
Ein Donnerstag, den Grünen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Die Grünen sind im Höhenflug seit anderthalb Jahren. Ende nicht absehbar. Und mit diesem Höhenflug steigen auch die Ansprüche. Raus aus den angestammten Milieus, sich öffnen für neue Wählergruppen. Fast 40 Jahre nach Gründung gibt sich die einstige Antiparteienbewegung ein neues Grundsatzprogramm. Und darin geht es nicht weniger als um die Zukunft. Anschlussfähig wollen die Grünen als Bündnispartei sein. Anschlussfähig für viele gesellschaftliche Strömungen. Janina Lückhoff mit einem Zwischenbericht über das neue Grundsatzprogramm.
Bündnispartei steht groß auf einem Plakat in der Halle in Berlin-Treptow. Es ist ein zentrales Wort im Zwischenbericht für das neue Grundsatzprogramm. Bei den Grundwerten ist es verortet, gleich zu Beginn des 65 Seiten starken Zwischenberichts. Bündnispartei, das soll heißen, nur gemeinsam kann man mehr erreichen, ganz egal, wie unterschiedlich die einzelnen Positionen sind. Gemeinsam in Vielfalt, so bezeichnen die Grünen das, was manch anderer als Beliebigkeit kritisieren würde. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner widerspricht.
Wir sind eine Bündnispartei. Wir schließen an die Tradition Bündnis 90 Grün, so wie es in unserem Namen steht. Das ist nämlich das Gegenteil. Und lass uns nicht einreden, das ist das Gegenteil von einer Volkspartei, von Beliebigkeit, von Kanten abschleifen, sondern wir machen diesen Grundsatzprogrammprozess gemeinsam mit euch, um für uns nämlich zu zeigen, wir sind ein Bündnis für alle, die mit uns vorangehen wollen.
Für Parteichef Robert Habeck ist der Bündnisgedanke nicht nur Nostalgie, sondern Notwendigkeit.
Wir wollen natürlich auch Gesellschaft verändern. Wir wollen Halt geben. Wir wollen Orientierung schaffen und Mehrheiten schaffen. Und in einer pluraleren, in einer vielfältigeren, in einer Gesellschaft der vielen Mehrheiten zu schaffen und Vertrauen zu stiften, ist eben auch komplizierter.
Diskussionsfreudig und basisdemokratisch waren die Grünen schon immer. Mit ihrem Prozess für ein neues Grundsatzprogramm hat die Partei das noch intensiviert. Seit einem Jahr wird in Arbeitsgruppen, Online-Foren und Mitgliederbeteiligungen diskutiert, priorisiert und zusammengetragen. Parteimitglieder sind ebenso eingeladen, mitzumachen wie Nichtmitglieder.
Man kann bei uns mitmachen, obwohl man nicht bei allen Punkten hinter unserem Programm steht. Aber hinter den Werten, dahinter muss man stehen. Gemeinsam für Gerechtigkeit, gemeinsam für Ökologie, gemeinsam für Frieden, Demokratie und Selbstbestimmung zu streiten, das ist der Kern unserer Partei und darauf gründen wir dieses neue Grundsatzprogramm.
Sagt Parteichefin Annalena Baerbock. In die Halle in Berlin-Treptow sind rund 800 Mitglieder geladen, um an diesem neuen Grundsatzprogramm zu feilen. Sie hinterfragen alte Gewissheiten und erarbeiten neue Leitlinien. Nicht nur beim grünen Urthema Ökologie, sondern auch bei Themen, die nicht zuerst bei den Grünen verortet werden und für intensivere Diskussionen sorgen dürften. Sicherheitspolitik, Industriepolitik, der Umgang mit neuen Technologien oder mit Gentechnik.
Wir schreiben ein grünes Grundgesetz, eine Verfassung,
sagt das Gründungsmitglied Lukas Beckmann.
Da geht es nicht um die Details, sondern es geht darum, die Denkrichtung und die Richtung, in der wir Lösungsansätze suchen, deutlich zu machen.
Auch er ist nach Treptow gekommen. Der Zwischenbericht für das Grundsatzprogramm sei eine hervorragende Grundlage, meint er, und begrüßt, dass mancher Schwerpunkt aus der Gründungszeit wieder in den Vordergrund rücke.
Insbesondere die Verbindung von Ökonomie und Ökologie. Es ist ein Thema, was wir in den 80er Jahren zum Teil vernachlässigt hatten.
Nächstes Jahr, im Herbst 2020, soll das neue Grundsatzprogramm der Grünen fertig sein. Rechtzeitig zum 40. Geburtstag der Partei.
Alle verlieren Mitglieder, nur die Grünen nicht, auch nicht im Osten, was sehr erstaunlich ist, denn die Grünen haben lange Zeit so getan, als gäbe es den Osten gar nicht, als sei Deutschland zweigeteilt. Nun finden aber gleich drei Landtagswahlen in diesem Jahr im Osten statt, in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg, was die Partei zu einer Charmoffensive animiert. Nicht über und nicht unter haben sie ihr Thesenpapier auf dem letzten Parteitag in Frankfurt/Oder überschrieben, eine Zeile aus der Kinderhymne von Bertolt Brecht, geschrieben 1950. Freundlich und nicht belehrend sollte die neue deutsche Gesellschaft sein. Und jetzt ist es eben das neue Mantra für die Grünen, die es offenbar nötig haben. Professor Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Grünen werben für eine neue Gemeinsamkeit in ganz Deutschland mit Begriffen wie Anerkennung, Verständnis, Wert und Würde. Nicht über und nicht unter. Vermissen Sie auch den Inhalt?
Das Thema ist ein großes, aber es ist nicht mit ein paar Zitaten aus der Kinderhymne erledigt. Der Osten hat 30 Jahre abgehängt werden und klein gemacht werden hinter sich. Und das hat sich tief in die Erfahrungen der Menschen eingeschrieben. Das wird auch zwischen den Generationen weitergegeben. Die Grünen sind aber nun schon im Moment sowieso auf dem Weg zu einer weichen, netten Volkspartei und rücken ihre Inhalte ja ohnehin nur auswahlweise in den Vordergrund. Also was für sie arbeitet, ist dieses wachsende Problembewusstsein. Da beginnt eine Klimakatastrophe. Wir erleben Wetterextreme. Aber den Grünen sitzt auch noch in den Knochen, dass sie mit Verboten, persönlichen Einschränkungen angeeckt sind. Veggie Day und solche Sachen. Und deshalb legen sie jetzt generell bundesweit sehr großen Wert auf gefällige Verpackung.
Aber diese Begriffe Anerkennung, Verständnis, Wert und Würde, das klingt ganz schön, aber das klingt auch nach Wohlfühloase, oder?
Naja, wenn die Politik uns öfter die Gelegenheit gäbe, uns wohlzufühlen, würden wir sie vielleicht lieber mögen. Aber natürlich stehen hinter diesen schönen Worten auch Ansprüche und die werden nicht dadurch befriedigt, dass man sie symbolisch so ein bisschen tätschelt. Wir haben jetzt einfach 10 Jahre Jubiläum Vereinigung, 20 Jahre Jubiläum Vereinigung hinter uns. Es sind meterweise Studien und Literatur erschienen, wie schlecht es im Osten geht und dass dieses mit den blühenden Landschaften überhaupt nicht funktioniert und mit der Anerkennung auch nicht. Und die Diskussion über, wie gehen wir eigentlich zwischen Ost und West, einer riesigen Kluft in Deutschland miteinander um, die wird ja vor allem im Osten geführt.
Der Mitgliederzuwachs der Grünen liegt im Osten auf Rekordniveau. Ich habe nochmal nachgelesen, in Brandenburg hat die Partei um 26% zugelegt. In Sachsen gibt es 23% mehr Mitglieder. In Sachsen-Anhalt liegt man bei 15%. Ein Höhenflug, den Bundesgeschäftsführer Michael Kellner auf eine, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, große Sehnsucht nach Naturschutz zurückführt. Ist es wirklich diese Sehnsucht oder gibt es vielleicht auch noch ganz andere Erklärungen, zum Beispiel den Rechtsruck, dem die Menschen etwas entgegensetzen wollen?
Ja, das mit dem Naturschutz ist ein bisschen putzig. Also einmal waren die Grünen im Osten ja personell extrem schwach. Das heißt, mit diesem bundesweiten Schwung und dieser guten politischen Spitze im Bund sehen wir jetzt auch einen Aufholeffekt in den Mitgliedszahlen. Aber natürlich gibt es auch andere Faktoren. Die Grünen haben sich als Gegenkraft zur AfD positioniert. Sie sind keinerlei Kompromisse in Migrationsfragen eingegangen. Sie profitieren also auch von der Polarisierung in der Gesellschaft, die der Populismus mit sich bringt. Auf der anderen Seite sehen Sucht nach Naturschutz in Sachsen-Anhalt beispielsweise. Wir haben im Osten riesige Flächen industrialisierter Landwirtschaft, wir haben Massentierhaltung und wir haben deshalb auch viele Menschen, die deren Leistung und deren Arbeitsplätze für ganz unabdingbar halten. Also da hält sich die Sehnsucht nach Naturschutz in ganz engen Grenzen. Auch die Energiewende, die ganzen vielen Windmühlen sind ja kein idealistisches Projekt, sondern so ein Windrad bringt Masse Kohle, also hat gar nichts mit grünen Überzeugungen zu tun. Und insgesamt herrscht im Osten ein Grundwert Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Der hat einerseits zu tun mit den Mangelerfahrungen der DDR, aber eben auch mit diesen 30 Jahren missglückter Wende, also mit Erfahrungen von Massenarbeitslosigkeit, von Massenmigration, von Strukturverlusten, von Massenarmut. Das finden wir in vielen Familien in Form von Enttäuschung und Wut, aber auch einer Rückbesinnung auf materielle Werte und Sicherheit.
Tatsächlich haben die Grünen ja aber auch im Osten Wurzeln. Bündnis 90, der vielfach verschluckte erste Teil des Parteinamens, war ein Zusammenschluss von Bürgerrechtsbewegungen der späten DDR. Können die Grünen damit punkten oder werden sie doch eher als Besser-Wessis wahrgenommen?
Sie werden, glaube ich, eher als neu wahrgenommen und da tun sie eigentlich ganz gut dran. Denn die Bürgerrechtler sind ja vor 30 Jahren nicht nur Bündnis 90, sondern auch in den anderen Parteien umgehend in der Versenkung verschwunden, nachdem die Vereinigung vollzogen war. Und weil es ging dann erstmal um Hoffnung auf Geld verdienen, auf Wohlstand, auf Konsum. Und das war ja eigentlich ein Verrat, denn die sind vorgeschickt worden in der DDR, um mal zu testen, wie weit der Staat geht, um Forderungen zu entwickeln und aufzustellen. Und wir sehen da eine ganz traurige, paradoxe Situation. Das Denken mit den Opfern ist ja in Deutschland sowieso nicht sehr stark ausgeprägt. Der Widerstand in der DDR gegen die DDR wird genauso vergessen und übergangen wie die Opfer der DDR selbst und aber auch die Opfer der Vereinigung, also diese 30 Jahre missglückte Wirtschafts- und Strukturpolitik. Deshalb sind die Grünen auch ganz gut daran beraten, dass sie jetzt nicht sagen, oh, wir sind jetzt schon damals 30 Jahre und so weiter, sondern dass sie versuchen, neue Pflänzchen zu setzen.
Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, hat Robert Habeck in einem Video gesagt. Das klingt wenig nach nicht über und nicht unter und kam gar nicht gut an. Wie haben Sie es wahrgenommen?
Ja, ich lobe ja Berufspolitiker bekanntlich selten, aber das ist ein, soweit ich erkennen kann, sehr kluger und integrer Mann, der eine lange Linie hat und ich persönlich glaube, der hat sich einfach verquatscht. Der hat sich versprochen, wir beobachten Berufspolitiker dauernd, da muss jede Formulierung, jeder Satz sitzen. Wenn Sie sich dieses Interview von mir anhören, finden Sie einige Formulierungen, die man auch besser machen könnte. Bei Politikern wird sowas auf die Goldwaage gelegt. Ich glaube, der wollte nachher einfach nicht sagen, Mist, mir sind die Nerven durchgegangen, ich wollte eigentlich das Gegenteil sagen.
Die Grünen sind bundesweit erfolgreich, sitzen in 8 Landesparlamenten, aber um dauerhaft als starke Partei wahrgenommen zu werden, müssen sie im Osten wenigstens, ich sag mal, passable Ergebnisse im unteren zweistelligen Bereich erreichen. Was denken Sie? Könnte das klappen?
Das ist deshalb ziemlich unberechenbar, weil die Grünen insgesamt einen dünnen Personalstand im Osten haben, aber weil auf der anderen Seite ostdeutsche Wählerinnen und Wähler mit großer Freude sich von Parteien auch sehr schnell abwenden können. Also die Ostdeutschen haben eine große Freude am Wechselwählen, aber auch sich überhaupt am Abwenden von der Politik, nach der Enttäuschung sich auch zurückziehen und nichts mehr mit dem Ganzen zu tun haben wollen. Das heißt, der Stamm der Grünen, diese 5-7%, die sie auch auf die sie sich bisher verlassen können, der ist sehr diszipliniert, der ist höher gebildet, der ist postmaterialistisch eingestellt in den Grundwerten, der ist von der Sache der Grünen total überzeugt und jetzt kommen Wechselwähler hinzu und im Osten eben unter Umständen relativ viele.
Professor Thomas Kliche, ich danke Ihnen. Und jetzt kommt in unserer Reihe Klassiker Neugrün aufgelegt, ein Gedicht von Thiemen Glatt. Die Vorlage, Sie hätten es bestimmt selbst bemerkt, Eduard Mörike, er ist's.
Frühling lässt sein grünes Band wieder flattern durch die Lüfte. Alte, fein bestaubte Düfte streifen durch das Schwabenland. Grüne träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern klingt's nach Union. Wähler, ja, du bist's. Dich hab ich vernommen.
Er ist's. Anfang der 80er Jahre taugten die Grünen noch als Bürgerschreck. Strickjacken, Strickzeug und Turnschuhe, Transparente und Blumentöpfe. Ihr Einzug in den Deutschen Bundestag 1983 war vor allem eins ziemlich turbulent. Helmut Kohl gab den Neulingen der Bonner Politik keine 2 Jahre. Was für ein Irrtum. Anne Görler blickt zurück.
Sie hören Nachrichten vom Westdeutschen Rundfunk. Trotz des Verbotes durch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hält der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz an seinen Plänen fest, heute gegen das geplante Kernkraftwerk Brokdorf zu demonstrieren.
Die Wiege der Grünen steht in Brokdorf in Gorleben in Wackersdorf. In den 70er, 80er Jahren toben dort erbitterte Kämpfe gegen die Atomkraft. Dann kommen die Ostermärsche, Menschenketten gegen den NATO-Doppelbeschluss. Umweltschützer, Pazifisten, Studentenschule, Lesben machen Front gegen die Polizei und damit gegen den Staat, gegen die etablierten Parteien. Ab 1980 mittendrin die Grünen, Jürgen Trittin.
Es waren CDU, CSU, FDP und die SPD, die für eine Linie standen, die glaubten, Wirtschaftswachstum sei mit möglichst viel Beton gleichzusetzen, die für Atomkraft waren, die für eine Nachrüstungspolitik waren. Gegen dieses Klima haben wir uns gegründet.
Jetzt sind die Giganten von damals klein geworden und die Grünen sind ihre klare Richtung längst los. Die lautete eigentlich dagegen. Robert Habeck.
Für uns eine neue Herausforderung, das muss man einfach sagen, dass wir mit der Schwäche der anderen eine neue, größere Aufgabe haben, nämlich teilweise muss man ja der Union erklären, was Rechtsstaatlichkeit ist. Und dafür sind wir eigentlich gar nicht gegründet worden.
Wofür wurden die Grünen gegründet? Die Frage ging 1983 an Petra Kelly. Mit Blumentöpfen und Strickzeug saßen die Grünen zum ersten Mal im Bundestag.
Wir werden nicht nur gewaltfreien Widerstand auf der Straße ausprobieren, wir werden diesen gewaltfreien Widerstand gegen Atomarisierung, gegen Außenminister Strauß, gegen Stationierung, gegen frauenfeindliche Politik im Parlament machen, im Deutschen Bundestag.
Das Ergebnis dieser Politik wäre, dass wichtigste Entscheidungen, denken Sie nur an das notwendige Ja zur Kernkraft, zur Energievorsorge, nicht möglich wären. Wir sind hier in einer der schönsten Landschaften Europas. Den Schatz unserer Natur zu erhalten, das ist eine klassische Aufgabe der CDU-CSU.
Helmut Kohl. Ein klares Feindbild, genau wie Franz Josef Strauß. Wie alle Leute mit Anzug, Otto Schily ausgenommen. 1998 sind Strickpullover, Rotationsprinzip, selbstgemalte Wahlplakate, vergangene Romantik. Gerhard Schröder und Joschka Fischer sind Kanzler und Vizekanzler. Im Mai 99 geht es um die deutsche Kriegsbeteiligung im Kosovo, auf dem Sonderparteitag der Grünen in Bielefeld. Die Partei, die aus der Friedensbewegung kommt, legt kein Veto ein. Hätte der Parteitag Nein gesagt zum Kosovo-Krieg, wäre das Ende gewesen von Rot-Grün und Vizekanzler Fischer.
Ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetze. Hier spricht ein Kriegshetze und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor.
Die Grünen waren mal eine kleine Partei. Jetzt sind sie gleich auf mit den Großen von gestern. Heißt, statt Protest, Verantwortung. Robert Habeck und Claudia Roth.
Es war eine Verantwortung, daraus jetzt Politik zu gestalten.
Robert hat oft von Demut gesprochen und ich glaube, das ist wirklich dabei. Du fängst sofort an, darüber nachzudenken, wie können wir dem jetzt gerecht werden. Diesem Vertrauensvorschuss, Verantwortung, die müssen wir jetzt wahrnehmen.
Die Claudia und der Robert, wenn der dreimal kräht, ein Donnerstag den Grünen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wer an Beliebtheit gewinnt, wird umworben. Die Grünen von der CDU in Berlin, die hat noch keine Erfahrungen mit einem grünen Koalitionspartner gemacht. Anders sieht das auf Landesebene aus. Die Euphorie in den Bundesländern ist verflogen. Ganz vorne dran in Baden-Württemberg, wo die Grünen seit 2016 mit der CDU regieren und den einzigen grünen Ministerpräsidenten stellen. Winfried Kretschmann, der grün-schwarze Dauerzoff, ist mit ihm und bei ihm unüberhörbar und dreht sich um Dieselfahrzeuge, innere Sicherheit oder Bildung. Ein internes Papier aus dem CDU-geführten Landesinnenministerium listet 16 nicht geeinte Projekte auf, berichtet der Spiegel. Und nun knirscht es auch in Hessen, dem einstigen Musterland für schwarz-grüne Koalitionen. Die Grünen kamen im vergangenen Jahr bei der Landtagswahl auf 19,8%, legten um fast 9 Prozentpunkte zu und retteten damit die CDU, die nur noch auf 27% kam. Nicolas Buschlüter aus unserem Wiesbadener Landtagsbüro. Der erotische Blitzeinschlag der Erstberührung, der ist vorbei, fasste Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, nach den Koalitionsverhandlungen die Stimmung zusammen. Und nun rumpelt's, was vor allem beim Streit um das Asylrecht im Februar ganz deutlich wurde. Was war da los?
Der Streit hat sich am Thema sichere Herkunftsländer entzündet. Die CDU möchte ja die Liste dieser Länder erweitern, um genauer gesagt Marokko, Algerien, Tunesien und Georgien, damit Abschiebungen dorthin leichter stattfinden können in Zukunft. Und die Grünen lehnen das ja kategorisch ab. Und sie pochen darauf, dass sich Hessen bei diesen Abstimmungen zu den sicheren Herkunftsländern im Bundesrat enthält, was quasi einer Ablehnung gleichkommen würde. Nun stand im Februar wieder so eine Abstimmung in der Länderkammer an und überraschend für viele hat Ministerpräsident Volker Bouffier kurz vorher gesagt, diese Abstimmung, die sollte diesmal verschoben werden, um mehr Zeit für Beratungen mit den Zweiflern zu haben. Und das haben die Grünen hier in Wiesbaden als einen unfreundlichen Akt aufgenommen und sie haben schnell und auch scharf reagiert und in einer Pressemitteilung festgestellt, dass bei Fragen, wo sich die Koalitionspartner uneins seien, sich das Land im Bundesrat enthalte. Und das müsse auch jetzt so sein. Und Bouffier hat dann ziemlich kleinlaut seinen Versuch, das Thema zu verschieben, aufgegeben. Also das war ein klarer Punktsieg für die Grünen und ein Beleg dafür, wie viel Selbstbewusstsein sie jetzt nach diesem Wahlsieg haben.
Volker Bouffier befindet sich derzeit in der Reha. Er ist an Hautkrebs erkrankt. In den vergangenen Monaten wurde er immer wieder mit dem Druck an der Parteibasis konfrontiert, ein schärferes innenpolitisches Profil zu fordern, um die AfD zurückzudrängen, die immerhin mit 18 Sitzen im Landtag hockt. Was sagt denn der grüne Koalitionspartner eigentlich dazu?
Also mein Eindruck ist, dass die Grünen das momentan noch relativ entspannt sehen. Es hat sich da so in der vergangenen Legislaturperiode schon so eine Art Arbeitsteilung eingespielt zwischen den beiden Partnern. Die sieht so aus, dass immer wenn die CDU schärfere Maßnahmen zum Beispiel in der inneren Sicherheit durchsetzen möchte, dann kommen flankierend von der grünen Seite Präventionsmaßnahmen. Ein Beispiel. Die hessische Polizei ist ja bekanntermaßen in der letzten Legislatur aufgerüstet worden mit mehr Beamten, schlagkräftigeren Waffen, also zum Beispiel Maschinengewehre und Taser. Die Grünen haben aber durchgesetzt, dass die Beamten bei Großeinsätzen Kennzeichnungen tragen müssen, also Nummern, damit sie, wenn sie zum Beispiel gegen Demonstranten vorgehen, identifiziert werden können. Ein aktuelles Beispiel aus dieser Legislaturperiode. Die CDU hat durchgesetzt, dass Flüchtlinge, die nicht integrationswillig erscheinen, nicht mehr von der Erstaufnahme an die Kommunen verteilt werden. Und die Grünen haben wiederum ihrerseits durchgesetzt, dass die anderen Flüchtlinge, die nicht auffällig sind, schneller als sonst auf die Städte und Gemeinden verteilt werden.
Volker Bouffier führt ja im Moment eine schwarz-grüne Koalition an, die im Landtag in Wiesbaden nur über eine Stimme Mehrheit verfügt. Hinterlässt er eigentlich krankheitsbedingt jetzt ein Machtvakuum?
Ja, momentan läuft die Landesregierung auf Sparflamme, würde ich ganz klar sagen. Nächste Woche ist ja Schwarz-Grün schon 100 Tage im Amt und viel passiert ist seit dem 19. Januar nicht hier in Hessen. Und die traditionelle 100-Tage-PK ist wegen der Krankheit des MPs, des Ministerpräsidenten, auch erstmal verschoben worden. Es gucken jetzt erstmal alle, wie geht es mit der Krankheit von Bouffier weiter? Wird er wieder voll arbeiten können, wenn er zurückkommt? Da gibt es noch viele große Fragezeichen. Die Termine in seinem Terminkalender, die sind aber schon ab Mai wieder eingetragen.
Und möglicherweise läuft sich da gerade der grüne Vize warm, Tarek Al-Wazir, den manche schon als den kommenden Ministerpräsidenten sehen. Wie hat er geschafft, eigentlich zum beliebtesten Politiker Hessens zu werden?
Also der Aufschwung oder sein Aufschwung hat viel mit der Situation im Bund zu tun, genauso wie auch das Ergebnis der vergangenen Landtagswahl hier in Hessen. Anfang 2018 war ja Bouffier noch der populärste Politiker hier in Hessen. Dann begannen die Querelen in der Großen Koalition in Berlin und gleichzeitig der Aufschwung der Grünen. Davon haben auch die hessischen Grünen enorm profitiert, das geben die auch ganz unumwunden hier zu. Und sie haben Al-Wazir als Gegenentwurf zur Großen Koalition aufgebaut im Wahlkampf. Es gab ja sogar ein bekanntes Wahlplakat von den Grünen, da stand drauf, Tarek statt GroKo. Und das hat gezogen anscheinend beim Wähler. Sicherlich spielt da auch oder ist natürlich von Vorteil, dass Al-Wazir schon lange hier in der hessischen Politik dabei ist und auch sehr präsent ist durch so Themen wie Verkehr, Wirtschaft und das neue Schülerticket. Trotzdem, ganz klar ist ja auch, damit Al-Wazir überhaupt einmal Ministerpräsident werden könnte, müssten die Grünen natürlich stärkste Partei sein. Deshalb wäre jetzt in der jetzigen Situation der Nachfolger mit den besten Chancen von Bouffier weiterhin CDU-Finanzminister Thomas Schäfer und nicht Tarek Al-Wazir.
Nicolas Buschlüter über Ernüchterungen in der schwarz-grünen Koalition in Hessen und über einen grünen neuen Typs. Ein neues Gedicht aus einer klassischen Vorlage hat Thiemen glatt geschaffen. Goethes Osterspaziergang in leicht abgewandelter Form und ganz schön grün.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er, fliehend, nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises. Deshalb folgen wir Kretas ewigem Schwur. Das liegt am Klima, und jeder weiß es. Überall regt sich Bildung und Streben. Nur nicht am Freitag, da wird gestreikt. Wir wollen das Grüne gern wiederbeleben, denn das habt ihr über Jahre vergeigt. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor, denn wie jeden Freitag seit diesem Winter feiern wir die Auferstehung der Kinder. Denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Schulen dumpfen Gemächern, aus Biologie und Deutschunterricht, aus Mathe und Englisch und anderen Fächern, aus den Fängen von Netflix und Co., aus der Disco ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge durch die Städte des Landes zerschlägt. Sie schlagen damit auch über die Stränge, damit die Regierung sich endlich bewegt. Und sie stehen mit Plakaten für den Schutz des Klimas hier. Selbst von des Berges fernen Pfaden, Greta, folgen Kinder dir. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Unzufrieden jauchzet groß und klein. Hier sind wir Menschen, setzt euch für uns ein.
Thiemen glatt dichtete frei nach Goethes Osterspaziergang. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Donnerstag, den Grünen. Ökospinner, Sympathisanten des linken Terrors, Strick, Liesel und Lümmel, als das galten die Grünen in der alten Bundesrepublik. Jetzt ist die Partei fast 40, also in die Jahre gekommen und ist dabei, so beliebt wie nie zuvor zu werden. Obwohl der eine von Enteignungen für Grundstücksspekulanten spricht, der andere von dem Verzicht auf Verbrennungsmotoren und apropos Verzicht, esst weniger Fleisch, fliegt weniger rum, meidet Plastik, Strohhalme, schallt es uns entgegen. Da ist ist sie wieder, die gute alte Verbotspartei. Ein Makel, dessen man sich schleunigst entledigen muss. Die Parteichefs Baerbock und Habeck sprechen von der Bündnispartei. Die soll für alle offen sein, die sich irgendwie mit den Inhalten der Grünen anfreunden können. Dr. Jens Hacke, Politikwissenschaftler am Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Greifswald. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Es gibt einen Song der Band Fettes Brot, in dem es heißt, soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Könnte man sich ungefähr so die Antwort der Grünen vorstellen, wenn sie gefragt würden, ob sie auch mit der Union regieren würden?
Naja, sie haben es ja schon gemacht und auf Bundesebene hätten sie es auch gerne schon gemacht. Insofern ist die Union ja im Moment wahrscheinlich der einzige strategische Partner, mit dem man an die Regierung kommen kann. Also die Lage ist neu und war für die Grünen ja lange nicht so vorhersehbar. Aber der Absturz der SPD und dadurch, dass sie sich nicht wieder zu erholen scheint, lässt den Grünen wahrscheinlich gar keine andere Wahl oder macht auch für sie viel mehr Platz. Das ist ja keine so schlechte Situation.
Die Grünen bieten ein ziemlich solides Wertepaket in ihrem neuen, noch nicht ganz fertigen Grundsatzprogramm, haben wir hier in der Sendung gehört, auf Landesebene, Sie haben es angesprochen, regieren Sie momentan in 8 verschiedenen Konstellationen von Grün-Schwarz bzw. Schwarz-Grün bis zu Rot-Rot-Grün in Thüringen. Heißt das denn eigentlich, alle Konstellationen sind möglich bis auf die AfD?
Wahrscheinlich ist das so, obwohl man sagen muss, dass die Perspektive mit den Linken ja doch wahrscheinlich sich eher auf die ostdeutschen Länder dann beschränken wird. In einzelne Ausnahmen kann es da geben. Aber ich glaube schon, dass die Grünen sich erst einmal auch befreit fühlen, dass sie sich quasi aus den alten ideologischen Verengungen ja herausgearbeitet haben. Also wenn wir uns erinnern, diese ewigen Querelen zwischen Fundis und Realos und wie weit man Kompromisse eingehen kann und diese ganze Striktheit im Denken, da haben Annalena Baerbock und Robert Habeck jetzt ein deutliches Entspannungsprogramm der Partei verschrieben und schaut, die Partei ist selbstbewusster geworden, schaut jetzt auf sich und will nicht mehr sich nur gesehen wissen als eine Partei, die ja 5-8% hat, sondern sie strebt nach mehr und kann dann auch anders auftreten und größere Forderungen stellen.
Und jetzt gibt es gar keine Querelen mehr, die Kanten sind abgeschliffen, ist das denn gut?
Ja, wir haben jetzt eine Bestandsaufnahme in der Mitte der Legislaturperiode und natürlich wirken die Grünen sympathischer, jünger, dynamischer als die Parteien der Großen Koalition, die sich ja nun seit wir denken können quasi in dieser Koalition befinden mit dem kurzen Intermezzo von Schwarz-Gelb von 2009 bis 2013. Insofern ist die Große Koalition natürlich auch eine Ursache dafür, dass die beiden großen Parteien so erschöpft sind. Denn die sind noch viel abgeschliffener als die Grünen. Also gegen die alten Volksparteien wirken die Grünen ja konturiert und frisch.
Die Grünen, die mit 8,9% in den Bundestag eingezogen sind, nähern sich in den Umfragen der 20%-Marke. Werden die Grünen die neue deutsche Volkspartei und werden sie dann auch die SPD, die kam vor 2 Wochen bei einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen auf ungefähr 17%.
Ja, ich glaube, es wurde ja auch schon im Beitrag darüber gesprochen. Mhm. Volkspartei ist ja gar nicht der Begriff, den die Grünen so sehr anstreben.
Bündnispartei.
Bündnispartei ist es. Und das zeigt ja auch schon die Flexibilität. Es geht nicht um Milieu und um die Schaffung von Homogenität, sondern es geht um Anschlussfähigkeit, um Offenheit. Und das ist natürlich ein bisschen anderer Ansatz. Und die Grünen haben natürlich jetzt einen Vorteil, während die großen Parteien oder ehemals großen Parteien, muss man ja sagen, immer nach der Führungsfigur schielen und eigentlich immer enttäuscht sind von ja, den jeweiligen Parteivorsitzenden, haben die Grünen immer diesen Druck von den Parteivorsitzenden schon weggenommen. Robert Habeck kann sich jetzt viel freier entfalten, weil er eben nur Co-Vorsitzender ist. Und die Grünen haben durch die Aufteilung des Parteivorsitzes und durch auch den reibungslosen Generationenwechsel von der 68er Generation zu einer jüngeren Generation im Moment gerade viel bessere Karten.
Wir haben in der Sendung auch gehört, die Grünen verzeichnen einen riesigen Mitgliederaufschwung. Können die denn eigentlich auch die Jungen erreichen?
Ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen, aber das scheint mir ganz offensichtlich so zu sein. Und die derzeitige Parteiführung ist ja im besten Alter und auch ansonsten kann man die alte Garde der Grünen ja nur noch in Winfried Kretschmann eigentlich besichtigen, der jetzt dann mit der Autorität des Landesvaters ausgezeichnet ist. Aber ansonsten können die Grünen zumindest vermitteln, dass sie eine Partei für Jüngere sind. Und wenn wir uns jetzt die Klimaproteste und so weiter angucken, da werden ja auch Brückenschläge versucht und die liegen ja auch nah und das wird von den Grünen ja auch ausgenutzt.
Die Grünen Expansionspläne gehen ziemlich weit. Die Partei sucht das Gespräch auch mit langjährigen Gegnern, also Autobosse, Chemieunternehmen und so. Es gibt ein Ja zur Marktwirtschaft und neuen Technologien, habe ich gelesen. Da wird nach der Strategie verfahren, wer also als Partei wachsen will, der kommt nicht weit, wenn er an seinen Feindbildern festhält. Könnte das auch nach hinten losgehen, weil sich die Wähler verraten fühlen, weil die Grünen eben für die Macht sämtliche Überzeugungen opfern?
Ja, ich finde diesen Vorwurf immer etwas billig, weil die sozialistische Alternative, die haben wir ja nicht mehr oder die scheint auf jeden Fall jetzt nicht gerade sozusagen auf dem Tapet und in den Wahlprogrammen zu sein. Die Grünen haben, was die Autoindustrie angeht, haben sie ja immer eigentlich relativ klare Standpunkte vertreten. Sie konnten das immer gut in der Opposition machen. Bei Kretschmann sieht man natürlich, dass er im Ländle der Autoindustrie da unter ganz anderen Zwängen steht und Kretschmann ja dann vielleicht noch der konservativste der dieser Führungsriege ist. Aber ich glaube schon, dass die Grünen das erfolgreich geschafft haben, dass sie nicht als primär linke Partei oder sozialistisch verdächtige Partei aufgefasst werden, sondern dass sie versuchen, ja, Moral und Ethik in den Kapitalismus mit hineinzubringen. Das ist ja eigentlich das Programm, was sie offensiv vertreten. Das ist natürlich immer in Gefahr, sich in Widersprüche zu verstricken und da wird man sehen müssen, aber wenn man Habeck, wenn man Baerbock und anderen zuhört, dann denken Sie da doch in Richtungen, die auf jeden Fall konstruktiver und ideenreicher erscheinen als das, was wir sonst so hören.
Aber Moral und Ethik sind natürlich keine Inhalte, ne?
Inhalte, nein, das, aber sie sind vielleicht Richtschnur und Leitlinien und sie bieten etwas anderes als reine Technokratie, würde ich sagen. Und man hat, glaube ich, nach diesen langen Jahren der Großen Koalition, also man kann ja von Parteien wahrscheinlich nicht die eine Vision und die heilsbringende Programmatik verlangen. Aber man will von ihnen Einsatz verlangen. Und sie sollen glaubhaft machen, dass sie für eine richtige Sache sich einsetzen. Da ist natürlich das Ökologiethema und vielleicht auch eine Modifikation einer Konsumgesellschaft, die einseitig auf Wachstum und Verbrauch ausgerichtet ist, das ist dann schon kann schon glaubhaft vertreten werden.
Der grüne Parteilinke Jürgen Trittin hat kürzlich mal gesagt, er gehe davon aus, dass der Honeymoon der Grünen mit Näherrücken der Bundestagswahl endet und die Grünen dann massiv unter Druck stünden, Füße stillhalten und darauf zählen, dass wir schon in der nächsten Bundesregierung landen. Das wird nicht klappen, meint er. Wie sehen Sie das, Herr Hacke?
Ja, es wird viel von den Wahlen jetzt in den neuen Bundesländern abhängen. Bei Trittin hört man wahrscheinlich auch etwas Neid heraus.
Ja, das glaube ich auch.
Er gehört nicht mehr in die erste Reihe. Er hat die erste Oppositionsphase nach der Abwahl der Regierung Schröder-Fischer, die hat er nicht richtig nutzen können. Er hat sich damals gegen Schwarz-Grün gestellt. Er hat die Erneuerung dann nicht so vorangetrieben. Und er ist eben noch ein alter 68er. Und insofern würde ich das immer mit Vorsicht genießen. Da hängt immer auch so ein bisschen Das hängt auch immer ein bisschen mit Frustration und Neid etwas zusammen. Und natürlich war Trittin auch nie so sympathisch, obwohl gleich ein großer Redner war oder vielleicht immer noch ist. Aber er hat nie den Appeal wie Robert Habeck gehabt, sondern er war eine polarisierende Figur. Und da ist Habeck natürlich ganz anders aufgestellt.
Dr. Jens Hacke, Politikwissenschaftler am Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Greifswald. Haben Sie vielen Dank. Und einen haben wir noch zum Schluss. Der neue Bond, James Bond-Film ist grün, so wie die Hoffnung. Grüne Innovation, wohin das Auge blickt. Rainer Dachselt hat den neuen Bond schon gesehen. 007 jagt Dr. Scheuer.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Oh, ein Martini?
Saft aus regionalen Bio-Äpfeln.
Geschüttelt oder gerührt?
Unbehandelt.
So beginnt der neue James Bond. Ein klares Signal, dass die Macher die Zeichen der Zeit verstanden haben. 007 fährt Elektroauto, trägt einen Fairtrade-Smoking aus Filz und seine Rolex funktioniert nur tagsüber.
Ich habe einen Sonnenkollektor einbauen lassen.
Auch sein Verhältnis zu Frauen hat er gründlich reflektiert.
Sie sagen vielleicht, nicht alle Männer sind so Bond, aber sie stecken ja auch nicht in meiner Haut.
007 hört Frauen eine halbe Stunde zu, bevor er ein Kompliment macht. Die Szene, in der Miss Moneypenny ihre Diskriminierungserfahrungen erstmals vollständig ausspricht, dürfte in die Filmgeschichte eingehen.
Da geht es auch um strukturelle Gewalt.
So dauert es ungewöhnlich lange, bis Bonds böser Gegenspieler auftaucht. Ein echter Oberfiesling. Dr. Scheuer, genannt Minister of Traffic, haust in einem ungedämmten Asbestpalast, fährt einen 40-Zylinder Aston Martin und verbietet seinen Kindern am Freitag die Schule zu schwänzen. Er empfängt Bond, umgeben von jungen Damen, die nichts als Fahrradhelme tragen.
Zwischen 17 und 30 Jahren.
Dr. Scheuer, wir müssen reden.
Bonds nun folgende fundierte Sexismuskritik lässt den Erzwiderling kalt, denn der ist stinksauer.
Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit aller Straßen von unter 100 km/h.
Um das zu ändern, baut er im Keller einen gigantischen Dieselgenerator. Damit will er die Hälfte der Menschheit ausrotten, die anderen werden seinem gnadenlosen Tempodiktat unterworfen. Bevor Bond ihn moralisch erledigen kann, flieht Dr. Scheuer, hochmotorisiert natürlich.
Dr. Scheuer, damit kommen Sie nicht durch. Ihre Lösungen sind von gestern.
Trotzdem muss 007 jetzt die Verfolgung aufnehmen. Nur wie?
Hauptsache CO2-neutral.
Das heißt, Hubschrauber und Flugzeuge fallen aus. Bonds E-Mobil hat aber nicht genug Power unter der Haube. Bond hat nur einen Ausweg.
Ich muss die Öffentlichkeit sensibilisieren und Dr. Scheuer unter massivem Druck zum Einlenken bewegen.
Wie er das in 2 Stunden macht, soll nicht verraten werden. 007 jagt Dr. Scheuer ist ein Bond der Extraklasse. Nur Robert Habeck als Bond-Girl ist gewöhnungsbedürftig.
Der neue Bond, ganz schön grün. Und Donnerstag den Grünen am grünen Donnerstag, denn kurz vor Ostern war die Frage natürlich erlaubt, ist das grüne Wunder echt oder muss man da einfach dran glauben? Sie kennen jetzt die Antwort. Die Sendung ist wie immer nachzuhören auf der ARD-Audio-App oder als Podcast jederzeit abrufbar. Das war unser Tag in der Redaktion in dieser Woche. Rainer Dachselt, Thiemen Glatt, Claudia Sauter und Dorothea Schuler. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.